Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast.
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer gerade dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht. Ein Zitat des deutschen Autoren und Dichters Jean Paul. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zu einer neuen Folge der Gartenhelden. Kam Ihnen der Winter auch unendlich lang und grau vor? Ich hatte das Gefühl, es wird nie mehr Frühling, bis ich endlich die ersten grünen Spitzen im Garten entdeckte, die lilafarbenen Köpfe der Krokusse, mich das Vogelzwitschern weckte und ich endlich wieder in der Sonne auf der Terrasse sitzen konnte. Mit Decke. Aber es war trotzdem das lang ersehnte Aufatmen der Natur. Beim Sitzen in der Gartenliege begannen meine Augen hin und her zu wandern. Nur ein paar Minuten hielt ich es dort aus. Dann musste ich dringend meine Kübel und das Beet inspizieren. Welche Pflanzen hatten überlebt? Die Gärtnerin, die gerne alles perfekt haben möchte, wurde sofort aktiv. Klar, das macht auch Spaß nach einem langen Winter. Das Planen neuer Pflanzen, Einkaufen in der Gärtnerei und Buddeln in der Erde. Aber ich spürte auch Stress. Ich plane in diesem Jahr einige Gartenpartys und möchte, dass alles so schön aussieht wie möglich. Brauchen wir vielleicht noch neue Deko oder Laternen, damit es möglichst gemütlich aussieht? Zwischendurch musste ich mich fast zwingen, einfach den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und die Sonne zu genießen. Warum stresst mich der Frühlingsanfang so sehr? Wie kann ich mehr Kraft aus dem Garten schöpfen? Zu diesen Themen habe ich den perfekten Gesprächspartner gefunden. Weil er in Baden-Württemberg wohnt, haben wir telefoniert. Heute bei mir zu Gast in der neuen Gartenhelden-Folge ist Sven Beck. Er ist Psychologe und Hobbygärtner und ich habe sehr, sehr viele Fragen an ihn zum Thema Stressfreigärtnern und wie man selber Kraft aus dem eigenen Garten schöpfen kann. Passenderweise hat er dazu auch ein Buch geschrieben, das ich natürlich auch schon gelesen habe. Hallo Herr Beck, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf und heute mit Ihnen gemeinsam diese Folge aufnehmen darf.
Sehr schön, das freut mich auch. Sie haben mir kurz verraten, dass Sie schon mal ein oder andere Folge gehört haben. Und das heißt, Sie wissen jetzt, welche Frage ich Ihnen stellen werde vielleicht noch.
Nach der Lieblingspflanze, kann es sein?
Genau, was ist Ihre Lieblingspflanze?
Ja, also ich habe eigentlich mehrere Lieblingspflanzen, vor allem Stauden. Aber wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste, wäre es die Akelei. Also ich liebe total die Akeleien, wenn die jetzt dann auch bald über den Stauden, die noch nicht so groß sind, dann tänzeln mit ihren wunderschönen Blüten. Also das läutet für mich so diesen späteren Frühling ein. Mag ich total gerne.
Akelei, sehr schön. Die versamen sich ja auch in der Regel selbst. Das heißt, die sind ausbreiten sich ganz gerne mal ein bisschen aus, ne?
Ja. In der Tat. Und das finde ich auch toll. Da entstehen ja immer wieder neue Farben und Formen. Und macht den Garten richtig schön bunt.
Das stimmt. Ja. Prima, Akelei. Hatte ich noch nicht die Antwort. Also von daher wunderbar. Wiederholen wir uns bis jetzt noch nicht. Herr Beck, ich habe schon kurz gesagt, dass Sie Psychologe sind, aber auch, und Hobbygärtner. Mögen Sie einmal ein paar Worte zu sich selbst eben kurz sagen?
Ja, also ich heiße Sven Beck, ich bin Psychologe und gärtnere eigentlich immer mal wieder seit meiner Kindheit. Es war nicht immer ein Garten vorhanden und habe seit ein paar Jahren einen Garten mit Haus. Und als der Garten umgestaltet wurde, habe ich mich dazu entschlossen, einen Gartenblog zu schreiben. Und weil ich das Schreiben total gerne mag und ich dachte, ein Roman schreiben ist vielleicht viel Arbeit. Das schaffe ich vielleicht nicht, aber so kleine Geschichten aus dem Garten zu schreiben, das gelingt mir. Und dann habe ich beschlossen, diesen Gartenblog zu schreiben und damit bin ich eigentlich immer mehr raus aus dem Garten gewandert, immer mehr raus in die Welt. Habe ganz viel mittlerweile schon erlebt, habe auch schon Preise gewonnen für den Blog und habe ein Buch geschrieben und bin jetzt aktuell dann auch auf der Messe in Stuttgart mit meinem eigenen Schaugarten.
Ach echt, also toll.
Total spannend, was sich alles so ergibt aus dem Schreiben eines Blogs.
Seit wann machen Sie das mit dem Blog?
Das sind jetzt 5 Jahre genau. Also ich habe dieses Jahr Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Das ist prima. Wie muss ich mir denn so einen Schaugarten auf einer Messe vorstellen? Wie funktioniert das?
Na, ich habe mitgemacht bei einem Designwettbewerb. Da konnten Gartenblogger, Influencer ihren Traumgarten einreichen, den konnten wir zeichnen. Und da habe ich den ersten Platz gemacht. Und der wird jetzt quasi dann auf der Messe gebaut. Das heißt, mein Plan wird dort umgesetzt. Nicht eins zu eins, weil natürlich auf der Messe das Betonboden, da funktioniert das natürlich nicht alles so, wie es in einem Garten funktionieren würde. Und da bin ich jetzt immer mal wieder dabei und kann reinschauen, wie mein Garten von einem ganz professionellen Team aufgebaut wird.
Das ist ja super spannend. Also das, wenn man sonst nur Hobbygärtner, also nur in Anführungsstrichen Hobbygärtner hat, das dann mal zu sehen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das klingt richtig super.
Dankeschön.
Und das klingt aber auch, dass Sie ziemlich viel Arbeit investieren in den Garten und ins Schreiben. Also ich kenne Sie von Instagram, muss ich dazu sagen, wo Sie auch Ihre Sachen teilen. Also das ist, ich kenne das selber, ist viel Arbeit.
Ja, in der Tat. Und das wird auch immer mehr Arbeit. Je bekannter man wird, merke ich schon. Ich bin mittlerweile auf ganz vielen Kanälen unterwegs und da muss man auch ein bisschen sortieren. Also ich schaue mittlerweile auch, dass ich auch Pausen habe. Ich poste auch nicht jeden Tag was. Und man merkt auch beim Schreiben des Blogs am Anfang, waren es noch kleinere Artikel, die ich da geschrieben habe. Mittlerweile sind die auch größer und die Bilder sind auch professioneller und dann gibt es auch mehr Verlinkungen zu anderen Posts, die ich schon gemacht habe. Und das ist alles immer mehr Arbeit und deswegen muss ich da auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und ja, deswegen gibt es auch nicht mehr ganz so oft. Zum Beispiel Blogbeiträge, die gab es früher, als ich angefangen habe, zweimal die Woche. Mittlerweile ist es vielleicht alle zwei Wochen mal einer, den ich dann schaffe. Ja, das verändert sich dann so ein bisschen.
Das stimmt, weil neben Arbeit und Garten hat man ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun in der Regel.
Genau.
Ich habe schon kurz Ihr Buch Blühauf erwähnt mit dem Untertitel Stressfrei Gärtnern und Kraft aus dem eigenen Garten schöpfen. Ich habe sie auch neben mir liegen. Ich muss sagen, es ist sehr schön gestaltet. Das sind sehr viele schöne Bilder drin, auch gezeichnete Pflanzen. Und Sie haben das Buch nach Kategorien aufgeteilt, ist mir aufgefallen. Einmal nach Monaten, aber Sie haben in diesem Monat quasi auch nochmal unterteilt nach 4 weiteren Kategorien. Warum haben Sie das so gemacht und mögen Sie ein bisschen erklären, wie das genau aussieht?
Mhm. Ja, also es gibt erstmal einen ganz allgemeinen Teil für Menschen, die vielleicht mit dem Gärtnern noch nicht so viel Erfahrung haben. Da werden die Grundlagen erklärt und dann steige ich ein in die Monate. Mhm. Und ich finde, Gärtnern, das macht man hier bei uns einfach im Jahresrhythmus. Deswegen war es für mich wichtig, nach Monaten einzuteilen und dann zu zeigen, was kann man in jedem Monat gärtnerisch umsetzen? Was passt in den Monat? Und ja, das ist so der erste kleine Teil oder Teil, der in den Monaten dann auch vorkommt. Das ist das Gartenwissen, das ich dann monatlich aufbereite. Und dann gibt es meistens einen Beetplan. Manchmal gibt es auch einen Topfplan, weil ja nicht alle einen Garten haben, sondern vielleicht auch einen Balkon. Also mein Buch eignet sich auch fürs Balkongärtnern oder Terrassengärtnern. Und das ist mit drin, weil ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, wenn man noch unerfahren ist, vielleicht auch Ideen bekommt. Was kann ich umsetzen oder wie kann ich es umsetzen? Wie kann ich meine Beete oder Töpfe gestalten? Und es ist auch manchmal spannend für Gärtner, die schon erfahrener sind, weil da sieht man dann auch, wie machen es vielleicht andere. Ja, da bekommt man dann auch nochmal neue Anregungen. Und der dritte Teil, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich bin beim Gärtnern auch so zur Floristik gekommen. Ich mag das total gerne, Sträuße aus dem Garten zu machen oder auch Kränze. Das ist auch was ich total gerne mache mittlerweile, habe ich früher nie gemacht. Finde es aber total spannend, den Garten eben auch zu verschönern mit floristischen Ideen. Und da gibt es auch DIYs dann in diesem dritten Teil. Und der vierte ist dann auch wirklich der psychologische Teil, der mir natürlich auch ganz wichtig ist als Psychologe. Wie kann ich so gärtnern, dass es mir gut tut, dass nicht nur mein Garten aufblüht, sondern auch ich selber? Also was kann ich mir auch im Garten Gutes tun?
Oh, das finde ich schön, den Satz, wie ich selber aufblühen kann. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde dieses Thema, wie ich selber aufblühen kann oder stressfrei im Garten oder was der Garten für mich tut. Sehr, sehr spannend. Ich bin da eingestiegen schon letztes Jahr mit einer Gartentherapeutin.
Ja.
Und habe das Thema ein bisschen vertieft. Darauf folgend dann die Folge mit Sonja Di Leo, die Sie auch kennen, auch von Instagram, zum Thema stressfrei Gärtnern. Sie sind jetzt die perfekte Symbiose für mich, indem Sie beide Themen verbinden. Daher würde ich ganz gern mal darüber sprechen, warum ist denn ein Pflanzplan so wichtig, einmal aus der Sicht des Gärtners und vielleicht auch aus der Sicht des Psychologen?
Warum ist ein Pflanzplan wichtig? Also sagen wir es mal so, der Pflanzplan ist vor allem wichtig für Menschen, die sich vielleicht nicht so gut vorstellen können, wie nachher das Beet aussieht. Mhm. Also das finde ich schon mal, wer nicht so eine gute Vorstellungskraft hat, der kann durch den Pflanzplan natürlich ganz viel überlegen und vorausschauend die Pflanzen zusammenstellen. Und wenn man dann natürlich auch vorgefertigte Pflanzpläne hat, dann erleichtert es einem erstmal, den Garten zu gestalten, ohne gleich viel Stress zu haben oder sich viel zu erkundigen oder sich gut einzuarbeiten. Also das heißt, hier kann man natürlich erstmal loslegen, ohne viel Stress zu haben und ohne sich viel Wissen aneignen zu müssen. Also das wäre vielleicht schon mal der Punkt 1, weshalb ein Pflanzplan wichtig sein kann. Das zweite ist, ich überlege mir natürlich auch immer, wie könnte denn so ein Beet zum Beispiel auch psychologisch sinnvoll sein? Mhm. Ich weiß nicht, ob man da immer einen Pflanzplan dazu braucht, aber ich finde auch die Farbgestaltung zum Beispiel sehr, sehr wichtig dabei. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt bei einem Pflanzplan, dass ich mir auch überlege, wie es farblich zusammenpasst. Mhm. Und man kann zum Beispiel die Psyche beeinflussen durch Farben. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Beet gestalte, zum Beispiel mit gelben Farben, gelb ist ja eine Signalfarbe, und gelb reizt auch unser Auge oder die Nervenzellen im Auge besonders gut. Also da werden die meisten Nervenzellen angesprochen. Das heißt, es ist eine Farbe, die auffällt und die jetzt einen eher aktiviert. Ja, wo man dann vielleicht auch, wenn man sieht, ah, da ist was, wo man hingeht, wo man aktiv wird, in den Garten rausgeht, wo man was erlebt. Also das heißt, da kann man zum Beispiel durch Farben schauen, was macht, wie kann ich mich gut aktivieren oder auch entspannen. Mhm. Entspannen, da ist zum Beispiel die Farbe Blau ganz gut. Die aktiviert nämlich die wenigsten Nervenzellen. Und das heißt, da ist das Gehirn dann eben nicht ganz so aktiv. Und deswegen wird es vermutlich auch als eine entspannendere Farbe wahrgenommen. Aber nicht nur deshalb, sondern zum Beispiel auch, weil wenn man aufs Meer schaut, Blau, Meer beruhigt ja auch. Und wenn man dann die Farbe Blau im Garten sieht, dann gibt es natürlich auch Erinnerungen an solche Momente, die beruhigen. Ja, wie aufs Meer schauen zum Beispiel.
Oder an den blauen Frühlingshimmel zum Beispiel. Da
genau.
Hätten wir dann Blau und Gelb sozusagen vereint. Das finde ich sehr spannend, weil ich zum Beispiel auch, ich habe viel Bergminze im Garten, die ja sehr schön weiß blüht. Ja. So ganz kleine weiße Blüten, aber oder jetzt die Säulenfelsenbirne fängt jetzt an zu blühen, dieses Weiß. Und das ist so, obwohl der Garten so besonnen, also so beschienen ist, macht es trotzdem noch richtig hell und auch beruhigt mich auch, ehrlich gesagt. Also weiß.
Weiß neutralisiert und beruhigt auch eher, schafft aber auch zum Beispiel Konzentration, also man ist konzentrierter bei Weiß. Also es ist eine sehr neutralisierende Farbe, deswegen ist Weiß auch sehr, sehr schön. Und nicht nur deswegen, sondern weil Weiß natürlich auch nachts nochmal richtig toll leuchtet. Mhm. Das heißt, es reflektiert einfach sehr gut und reflektiert zum Beispiel auch das Mondlicht.
Ja. Stimmt, ja. Ja, und grün ist natürlich jetzt die frischen grünen Triebe, die wir jetzt im Frühling wahrnehmen. Das ist natürlich auch so ein richtiger bisschen Entspannung, aber auch Aufatmen, finde ich, so grün in der Wald.
Ja, genau. Also grün ist auch eher eine entspannende Farbe. Und das erleben wir ja auch, wenn wir zum Beispiel in den Wald gehen, wo es ganz viel Grün gibt. Es entspannt uns aus, beruhigt uns, macht uns wieder frei, auch konzentrierter zum Beispiel. Also so wirken die verschiedenen Farben eben auch unterschiedlich auf unsere Psyche.
Also könnte ich bei dem Pflanzplan schon hingehen und sagen, ich möchte vielleicht jetzt dieses Beet, da sitze ich neben abends und möchte das gern beruhigender gestalten. Dann wähle ich mir diese Pflanzen aus und vielleicht nicht unbedingt rot.
Genau, rot ist dann eher auch aktivierender, wie gelb auch oder orange aktiviert auch stärker. Genau, also deswegen kann man sich gut überlegen, zum Eingang hin, also wenn man abends nach Hause kommt oder morgens geht, wären ja vielleicht eher aktivierende Farben toll. Ja, wenn man nach Hause kommt, ist schon müde und dann hat man nochmal das aktivierende Beet. Aber wenn man dann zum Beispiel einen Sitzplatz im Garten hat, den man dann auch eher zum Entspannen nutzt, da wäre es dann schöner, man hat eher so entspannende Farben wie blau. Und ich mache das tatsächlich in meinem Garten auch ein bisschen so, dass ich in meinem Senkgarten, da stehen auch die Liegestühle und da fängt es jetzt richtig schön an, blau zu blühen. Also das ist der entspannende Gartenteil.
Das finde ich sehr spannend. So habe ich das noch nie betrachtet. Ich habe immer gedacht, so, naja gut, was gefällt mir? Oder auch, weil wir einen sehr kleinen Garten haben, dass es nicht zu viele verschiedene Farben sind. Weiß passt ja eigentlich immer zum Beispiel. Das ist vielleicht nochmal eine Idee.
Die Idee von Sven Beck, den Garten oder einige Ecken nach der Wirkung von Farben zu gestalten, hat mich nicht losgelassen. Und auch wenn ich den Vorschlag, vor dem Hauseingang Pflanzen in aktivierenden Farben zu setzen, sehr interessant finde, habe ich es unbewusst oder vielleicht auch bewusst andersherum gemacht. Vor unserer Haustür steht eine meiner Lieblingspflanzen, eine Funkie. Sie ist in dieser Folge meine Gartenheldin. Funkien. Der wissenschaftliche Name lautet Hosta. Sie werden aber auch Herzblattlilien genannt. Sie sind eine Pflanzengattung aus der Unterfamilie der Agavengewächse innerhalb der Familie der Spargelartigen. Auch wenn es mir in diesem Podcast ums naturnahe Gärtnern mit heimischen Pflanzen geht, ist diese Pflanze aus dem asiatischen Raum für mich ein Muss. Denn wie japanische Gärten finde ich sie unheimlich beruhigend. Es gibt sie in vielen Größen und Formen. Sie wird im Garten als sogenannte Blattschmuckstaude eingesetzt. Ihre Blätter können gelblich sein, blaugrün oder sattgrün wie ein erwachender Blätterwald, durchwachsen mit weißen, gelben oder grünen Streifen. Faszinierend sind auch ihre Glockenblüten, die je nach Sorte im Früh- oder Hochsommer auf langen Stängeln erscheinen und ein wahres Fest für einige Hummelarten sind. Sie kommen über und über bestäubt wieder hinaus. Schauen Sie einmal einer Hummel dabei zu, wie sie in die Blüten kriecht. Es ist unfassbar niedlich. Was ich an Funkien noch schätze, ist ihre unkomplizierte Pflege. Sie sind äußerst robust, winterhart und ihr Laub verrottet im Winter von allein. Die Pflanze zieht sich vollkommen in ihre dicken Wurzelstöcke, Rhizome genannt, zurück und treibt im Frühjahr wieder aus. Die meisten Funkien brauchen einen halbschattigen bis schattigen Platz. Ihre großen Blätter verdunsten sehr viel Wasser, weshalb sie gerade an sonnigen Orten regelmäßig gegossen werden muss. Und wussten Sie, dass Sie die Blattschönheiten sogar essen können? Alle Teile der Pflanze sind in der Küche verwendbar und werden in Asien häufig zubereitet. Wollen Sie die jungen Triebe ernten, müssen Sie aber schneller sein als Ihr Erzfeind. Schnecken lieben Funkien im Frühjahr. Deshalb empfiehlt es sich, Hostas vor allem in Kübeln zu halten. Die Pflanzen gibt es in allen möglichen Größen, von Miniatur bis riesig. Die Funkie, die vor unserer Haustür steht und von mir liebevoll Funkienbaby genannt wird, ist, wie sich später herausstellte, alles andere als ein Baby. Sie gehört zu den Hosta-Giganten. Die größte von ihnen, die Hosta-Hybride Empress Wu, wird bis zu 1,50 Meter groß. Hosta-Giganten können beruhigt ins Freiland gelassen werden. Ihre Blätter sind so fest, dass sie Schnecken in der Regel nicht schmecken. Der Platz vor unserer Haustür ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass mein Funkienbaby viel Platz braucht. Sie ist zwar keine Empress Wu, aber wird trotzdem ziemlich gewaltig, selbst im Kübel. Und ich stelle jedes Mal beim Nachhausekommen fest, wie sehr mich ihre grüne Farbe beruhigt. Ein Entspannungsmoment, noch bevor ich das Haus betreten habe. An dieser Stelle unterbrechen wir die Episode mit Sven Beck. Beim nächsten Mal geht es vor allem um die Frage, wie gehe ich mit dem Frust um, den mein Garten bei mir auslöst? Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
Das stimmt. Und letzten Endes geht es ja auch darum zu schauen, was mache ich denn mit meinem Frust oder wie gehe ich damit um? Oder es entsteht zum Beispiel auch, je nachdem, welcher Typ wir auch sind, was wir für Glaubenssätze mitbringen, auch oft Frust im Garten zum Beispiel, weil wir alles perfekt machen wollen, ja, oder weil es nicht schnell genug geht. Also Da sind wir alle sehr unterschiedlich und natürlich treibt uns vielleicht Perfektion auch an. Also es ist auch ein positiver Antreiber, ne? Wenn man es sich schön machen will, dann macht man das eben auch. Also man kommt ins Tun. Aber wenn es zu viel wird, dann gibt es Frust. Wenn man dann natürlich merkt, ja, Perfektion, das funktioniert natürlich nicht wirklich. Also man kann nicht immer alles perfekt machen.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch alle weiteren Infos zu meiner Gartenheldin, der Funkje. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, um diesen Podcast zu bewerten oder mir ein Feedback zu geben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.